Ja, ich möchte euch heute wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Bibelabend. Ich freue mich immer, mit euch gemeinsam das Wort Gottes zu lesen und auch etwas zu vertiefen, soweit es uns möglich ist. Und wir befinden uns immer noch im Kapitel 17 im 1. Mosebuch. Und ich möchte uns, nachdem wir das letzte Mal schon die ersten 14 Verse gelesen haben, um jetzt wieder uns in den Text reinzuholen, möchte ich jetzt zuerst das ganze Kapitel nochmal lesen. Also 1. Mose, das Kapitel 17. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadlig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir, und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist, unter euch soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von eurem Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? Und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen, und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und als er mit ihm ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war, unter seinen Hausgenossen. Und er beschnitt das Fleisch, das er vorhat, am selben Tag, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. Und alles, was männlich war in seinem Haus, daheim geboren und von Fremdlichen um Geld erkauft, wurde mit ihm beschnitten. Soweit der heutige Text. Wir kamen ja das letzte Mal bereits bis zum Vers 14, sodass wir jetzt den Kontext ab Vers 15 lesen. So beginnen wir jetzt mit dem Vers 15. Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Ja, nachdem jetzt Gott bereits Abraham zu Abraham gemacht hatte, hat er sprach jetzt auch zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen. Er wendet sich sozusagen jetzt indirekt an Sarai, denn er spricht ja zu Abraham. Und er gebietet Abraham jetzt, seiner Frau einen anderen Namen zu geben. Sie soll nicht mehr Sarai, sondern Sarah heißen. Sarai heißt eigentlich so mit vielen möglichen Auslegungen meine Fürstin oder die Fürstliche. Und sie soll jetzt Sarah heißen, das bedeutet so viel wie die oder die eine Fürstin. Alter Unterschied, meine Fürstin oder die Fürstliche zu eine Fürstin, also etwas, ja, nicht mehr meine Fürstin, sondern die Fürstin oder eine Fürstin. Damit ist einfach eine größere Menge, es ist nicht mehr in seinem Volk sein, das werden wir noch hören, sondern es hat einen Grund dazu. Diese Namensänderung ist eigentlich auch die einzige für eine Frau in der Schrift. Also Gott hat keine andere Frau umbenannt, nur Sarai zu Sarah. Aber Gott handelt ja nicht bloß so aus Jux und Tollerei, würde man heute sagen, sondern er hat einen Grund dazu. Und deshalb, weil Gott nicht ohne Grund handelt, erfahren wir jetzt im nächsten Vers auch den Grund dazu. Vers 16. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Also der Grund, hören wir jetzt, er will Sarah segnen und will sie zu Nationen von Völkern machen. Und wenn wir sehen, den Segen Gottes zu erhalten, kann es eigentlich von den Menschen etwas Größeres geben? Ich glaube, da sind wir uns einig, nein. Aber was bedeutet das aber eigentlich? Was heißt das eigentlich, gesegnet werden? Kann sich da jemand was vorstellen darunter? Also ganz allgemein gesprochen, der Segen Gottes ist die Gunst Gottes. Die befähigt uns dann auch nach dem Willen Gottes und damit auch zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung zu leben. Und was beinhaltet diese Gunst Gottes? Die Gunst beinhaltet natürlich im Wesentlichen Gottes Liebe, denn die will nur das Beste für den Gläubigen. Sie beinhaltet seine Barmherzigkeit, die uns in unserer Schwachheit immer wieder hilft, unsere Unfähigkeiten. Aber auch seine Gnade, die uns immer wieder vergibt in unserer Verdorbenheit. Und zuletzt noch, sie beinhaltet auch seine Treue, die uns durch seine Kraft ans Ziel bringen wird. Nicht aus unserer Kraft. Aus uns können wir nichts tun. Seine Kraft wird uns ans Ziel bringen. Im Alten Testament, wo wir uns jetzt gerade befinden, wurde ein treuer oder gehorsamer Jude eigentlich mit langem Leben, einer großen Familie, einer reichen Ernte und dem Schutz vor seinen Feinden belohnt. Das war der Segen im Wesentlichen im Alten Testament. Und das lesen wir auch. Schlagen wir mal auf. Der 5. Mose, Kapitel 28, die Verse 2 bis 8. 5. Mose, Kapitel 28, die Verse 2 bis 8. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich anziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird mit dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Also in diesen Versen sehen wir jetzt ja nochmal, dass es eigentlich im Wesentlichen um materielle Dinge geht. Die stehen im Vordergrund. Wir können tolle Beispiele sagen, ob das Noah war oder Hiob oder wie sie alle heißen. Sie wurden reich gesegnet mit Gütern. Aber natürlich auch im Alten Testament natürlich mit geistlichen Segen. Und jetzt betrachten wir mal dazu zu diesem Punkt im Neuen Testament. Was steht da? Im Neuen Testament beschreibt Paulus diese Gunst Gottes im Epheserbrief ganz besonders gut. Lesen wir da den Epheserbrief, Kapitel 1, den Vers 3. Epheser, Kapitel 1, der Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also Paulus spricht jetzt hier, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also heute haben wir geistliche Segnungen, die wir durch den Glauben und das Vertrauen an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus auf Golgatha haben. Es sind immaterielle Dinge. Es sind unsichtbare. Und es sind unvergängliche Schätze, die wir im Himmel dafür sammeln. Was ist dann unser größter Segen jetzt auch hier? Ja, unser größter Segen, dass wir durch den Glauben an das Erlösungswerk jetzt da, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, jetzt in Christus Jesus sind. Das gab es im Alten Testament nicht. Und in ihm bekommen wir nicht, sondern in ihm haben wir bereits alle Segen und alle Reichtümer. Und diese Fülle, die da alles drinsteckt, die können wir uns noch gar nicht ausmalen in unserem beschränkten Kopf. Und so folgt jetzt in unserem Text auf die Segenszusage des Herrn für Sarah auch die Verheißung. Sowohl für Abraham als auch für Sarah. Und ich will dir auch von ihr einen Sohn geben. Das ist die Verheißung. Und jetzt versetzen wir uns mal in Abraham. Wie musste sei diese Verheißung in ihm aus? Was löste die aus? Das muss er in seinen Ohren jetzt mächtig geklungen haben. Denn bisher hatte Abraham immer sicher angenommen, Ismael ist der Bundessohn. Das ist die Verheißung. Aber so sollte es nicht sein. Hier in dem Vers verkündet Gott ganz klar und eindeutig, dass Sarah die Mutter des Bundessohnes sein wird und werden wird. Und nun wiederholt auch der Herr seine Segenszusage für Sarah. Erweitert dabei auch seine Verheißung mit der Zusage, dass sie zu Nationen werden soll und Könige von Völkern aus ihr hervorgehen werden. Wie erfüllte sich diese Verheißung? Mit Juda, Israel, Edom. Edom durch Esau. Also Sarah sollte die Stammmutter für die Nachkommen des abrahamitischen Bundes werden. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz einen Rücksprung machen. Ich hatte ja im Kapitel 16, im Vers 10 gesagt, dass Hagar die einzige Frau war, die eine so große Verheißung vom Herrn erhalten hatte. Ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Jetzt hören wir es aber gleich auch bei Sarah. Habe ich jetzt da was Falsches gesagt? Kapitel 16, Vers 10. Oder wie muss man das verstehen? Ja, der Unterschied ist zwar im Wort her sehr klein, aber doch wesentlich in der Auswirkung. Hagar hatte nur gesagt, eine Verheißung. Ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Was hat Sarah hier? Sarah hat die Verheißung bekommen und mit dem Segen Gottes verbunden. Ich will segnen und sie soll die Nation und sie soll zu Nationen werden. Und das ist der wesentliche Unterschied. Verheißung plus Segen. Und Gott sagt ja hier zweimal, dass er sie segnen möchte. Jetzt halten wir mal da fest, eine Verheißung Gottes oder eine Prophetie, die wird mit Sicherheit eintreffen. Denn Gott ist treu. Aber wenn sie der Verherrlichung Gottes dient, diese Prophetie, zum Wohle und zum Heil des Menschen. Ich möchte da jetzt ein kleines Beispiel dazu geben. Und zwar eins, das Jesus selber sagt in seiner Bergpredigt, als Auszug davon Matthäus 5, den Vers 3. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Also, die Anerkennung des Sünders, dass er vor Gott verloren ist und einen Retter braucht, nämlich den Herrn Jesus, verherrlicht Gott in seiner Dreieinigkeit und er führt durch den Glauben an Jesus dann zum Heil des Menschen. Also steckt hier die Verherrlichung Gottes drin und auch dann das Heil des Menschen. Wenn die Prophetie oder die Verheißung aber dem Ungehorsam oder der Ungerechtigkeit entspricht, führt sie zum Gericht und zum Unheil des Menschen. Haben wir neulich erst behandelt, also neulich im ersten Buch Mose im Kapitel 6. Was war da? Kapitel 6, die Sintflut. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Was war hier wieder die Verheißung? Die Mahnung zur Buße für die Menschen. Und was ist eingetreten? Der Mensch hat nicht Buße getan. Und so kam das Unheil, die Sündflut über die Menschen. Beide Möglichkeiten jetzt zusammen betrachtet, wer kann das am besten ausdrücken? Unser Herr Jesus. Schlagen wir im Johannesevangelium auf, Johannes 3, den Vers 36. Johannes 3, der Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt ihm, auf ihm. Hier spricht auch Jesus wieder zuerst die Verheißung an. Also den Glauben, den Gehorsam an Gott und damit zum Heil des Menschen. In der zweiten Hälfte dann sagt er über die Verheißung, wenn der Unglaube herrscht, dann wird es zum Gericht des Menschen ausschlagen. Und so möchte ich zum nächsten Punkt kommen, zur Prophetie, also jetzt zum Segen. Ein Segen Gottes, also die Gunst Gottes, die wirkt ausnahmslos zu seiner Verherrlichung. Sei es jetzt durchs Heil des Menschen oder sei es zum Gericht des Menschen. Beides verherrlicht Gott. Als Beispiel möchte ich auch, da ist wieder gleich hier, wir sind ja gerade im Abrahamitischen Bund, möchte ich auch deshalb gleich den Abrahamitischen Bund jetzt auch hier erwähnen. Und schlagen wir mal die Gehorsamsprüfung Abrahams mit Isaak auf. 1. Mose Kapitel 22, die Verse 17 bis 18. Kapitel 22, die Verse 17 und 18. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Diese Verse enthalten jetzt alle drei Bestandteile des Abrahamitischen Bundes. Was war das? Gleich zu Eingang. Eine reiche Nachkommenschaft, deinen Samen mächtig mehren. Die zweite Aussage, die Landeszugabe, Zusage zum Besitz. Mit den Worten hier im Vers, das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Denn wenn er die Feinde besiegt hat, gehört das Land ihm. Und das dritte, die Segnung aller Gläubigen in allen Völkern durch den Messias aus der Linie Abrahams. Das sind die drei Teile des Abrahamitischen Bundes. Also der Segen Gottes, hier der Bund mit Abraham, dient der Verherrlichung Gottes. Aufgrund der Verheißung, dass der Messias aus dieser Geschlechterfolge hervorgeht. Und das Heil, weil der Messias zum Wohle der an Jesus glaubenden Menschen wird. Also haben wir auch wieder das beide Segnung, Gericht und Verheißung. Der Segen Gottes kann sich für den Betroffenen im Moment, für uns jetzt heute, natürlich nicht gerade angenehm auswirken. Vielleicht, dass er züchtigt wird, dass er auch etwas Falsches tut, aber längerfristig ist es für jeden Gläubigen, reicht es zum Gut. Also, ins Reich der Herrlichkeit. Das bestätigt auch uns der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 6 und 7. Ganz bekannt, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr die Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Also, wenn wir da jetzt eine Züchtigung erleben, ist mit Sicherheit nicht angenehm. Aber im Grunde genommen führt es eigentlich zu uns zum Heil und zum Wohle. Und wenn der Gläubige jetzt auch solche Züchtigungen erfährt, ist das ja eigentlich was Gutes. Dann weiß er, ich bin in Gott und Gott wirkt in mir. Denn was wir vollbringen in unserer Verdorbenheit, ist leider nichts Gutes. Er muss an uns arbeiten und er bewirkt es auch an uns. Und so macht es auch der Petrus. Er ermahnt uns auch in dieser Hinsicht. Lesen wir 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Was will uns damit Petrus sagen? Das Gleiche, was wir gerade eben gelesen haben. Dass der Gott aller Gnade für uns eigentlich nur das Beste haben möchte. Auch wenn wir uns züchtigen müssen. Er will uns damit nur auf den rechten Weg wieder bringen. Und wenn er auch hier sagt, wir müssen nur eine kurze Zeit leiden. Für uns in der Situation ist es oft manchmal sehr, sehr schwer und nicht angenehm. Aber wir wissen, es ist nur zu unserem Besten. Doch wollen wir jetzt unserem Text weitermachen. Vers 17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? Und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Verständlich. Als erstes fiel Abraham überwältigt von Gottes Aussage und Verheißung auf sein Angesicht. In seinem Herzen lachte er. Die Gedanken wissen wir ja. Denn er dachte an seinen Körper und an den Körper von Sarah. Wie sollte das funktionieren? Aus der Wortwahl aber jetzt, weil er lachte, können wir auch manches ablesen und sagen, ja, er hegte vielleicht so manchen Zweifel, weil er einfach menschlich gedacht hat. Und deshalb die Verheißung Gottes schon bewusst annimmt, aber halt doch seine menschlichen Zweifel hatte. Und aber sicher auch eine Freude. Die wollen wir nicht unterschätzen. Denn auch wenn er jetzt im kleinen Unglauben steckte, war er doch mit Sicherheit eine große Verwunderung. Denn er wusste, Gott hat ihn bis jetzt zu dieser Stunde immer bewahrt und hat alle seine Verheißungen wahrgemacht. Also warum sollte er jetzt auch diese nicht wahrmachen? Diese Freude war bestimmt auch in ihm. Und so hat auch Abraham in seiner bekannten Eigenschaft, die wir schon von ihm jetzt kennengelernt haben, nämlich sein Gehorsam, auch da wieder zum Beweis gebracht. Er hat nämlich unverzüglich die Namensänderung von Sarah übernommen und angenommen und umgesetzt. Aber die Unsicherheit in seinem Herzen über diese Verheißung, denn Sarah war ja noch nicht schwanger, ist ja unfruchtbar und der Schwangerschaft würde noch 9 Monate dauern. Und so spricht er das natürlich im nächsten Vers, menschlich, Vers 18. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Im vorigen Vers haben wir jetzt die Gedanken von Abraham kennengelernt. Sein Wundern, sein Lachen im Herzen. Jetzt spricht er das jetzt auch ganz offen aus und redet zum Herrn über seinen bestimmt jetzt geliebten Sohn. Denn bisher hat Abraham sicher jetzt geglaubt, dass er halt der Nachkomme ist, der Same. Und jetzt kriegt er das zu hören von Gott und es wunderte sich. Und aus dieser Verwunderung raus, und auch wie gesagt, da schwingt noch irgendwie dieser Zweifel noch mit, in dieser Frage, bringt er eine Bitte vor. Ismael sollte doch die verheißene Nachkommenschaft haben. Er sollte der Bundessohn sein. Aus dieser Reaktion frage ich euch jetzt wieder, was lernen wir denn daraus? Wenn ihr das Abraham jetzt ermögen, wie er jetzt etwas gezweifelt hat und auf der anderen Seite jetzt die Bitte an Gott äußert, er möchte dich an Ismael gedenken. Da schlagen wir mal auf. Ich lese mal 2 Beispiele. Als erstes nehmen wir mal Hiob. Hiob Kapitel 1, der Vers 5. Hiob Kapitel 1, der Vers 5. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So macht es Hiob alle Zeit. Was heißt das? Was war der Inhalt? Hiob hat für seine Kinder gesorgt. Er hatte Angst, dass sie abfallen könnten. Und aus dieser Angst heraus hat er die Opfer gebracht für die Kinder. Was hat Abraham gerade eben gemacht? Er hat sich gesorgt um Ismael. Und so hat er jetzt praktisch die freimütig sich an Gott gewendet und hat gesagt, gedenk jetzt an Ismael. Und so haben wir auch heute, haben wir nicht auch die Pflicht, für unsere Kinder zu bitten? Im Gebet zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, hilf, öffne unseren Kindern die Herzen, dass sie an dich glauben, dass sie dir ein wohlgefälliges Leben führen, das ist unsere Pflicht. Nicht nur vielleicht aus unserer Freude heraus, aber wir sollen das ernst nehmen. Jeder Mensch ist in Sünde geboren. Auch unsere Kinder. Und das nächste Beispiel, was ich anführen möchte, ist natürlich wieder von unserem Herrn selbst. Allerdings in einer ganz allgemeinen Art. Er hat jetzt nicht so konkret die Kinder angesprochen, aber ich möchte es trotzdem hier erwähnen. Und zwar Johannes 14, der Vers 13. Johannes 14, der Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Auch da kommt wieder raus, wir sollen um alles bitten. Sollen wir wirklich um alles bitten? Oder dürfen wir um alles bitten? Was wir wollen? Nein. Ja, nein. Es geht darum, etwas zu bitten, was Gott verherrlicht. Es geht darum, um den Segen für die Menschheit zu bitten. Es geht darum, um sein eigenes geistliches Wohlergehen zu bitten. Nicht um einen Sechser im Lotto. Aber um im Namen Christi zu bitten, was brauchen wir denn da? Kann das jeder? Jeder Ungläubige kann sagen, Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, schenk mir ein neues Auto. Nein. Um in seinem Namen zu bitten, müssen wir auch enge Gemeinschaft mit ihm haben. Mit ihm leben. An ihn glauben. Sonst geht das nicht. Und wie erreichen wir das dann? Indem wir an ihn glauben und sein Wort und in seinem Wort auch forschen. Wir wollen in der Schrift lernen und forschen, dass wir wissen, was der Wille Gottes ist. Dass wir wissen, was wir tun sollen, wie wir uns verhalten sollen. Und wir wissen, dass die Bibel so gut und ausführlich ist, dass es für jede menschliche Sache eine Antwort gibt. Gott bleibt uns nichts schuldig. Und so können wir jetzt auch sagen, gibt jetzt der Herr dem Abraham seine Antwort im nächsten Vers. So spricht er jetzt im Vers 19. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Also, Abraham hat jetzt seine Reaktionen, seine Emotionen gezeigt. Zuerst im Herzen und dann hat er es ausgesprochen. Und jetzt auf das hin, antwortet ihm jetzt auch Gott. Und zwar können wir es da in diesem Vers, sehen wir vier Aussagen. Als erstes Aussage kommt die Ablehnung, dass nicht Ismael, der Erstgeborene von Abraham, der Bundessohn werden soll, sondern Isaak, der verheißene Sohn von Sarah. Und auch da können wir wieder sagen, wenn wir diesen Vers jetzt haben, das war so meine Assoziation, was lernen wir wieder daraus? Gutes Beispiel, schlagen wir mal Jesaja auf. Kapitel 55, die Verse 8 und 9. Jesaja, Kapitel 55, die Verse 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Also, was lernen wir daraus? Also hier gibt uns Gott natürlich hier klar zu verstehen, dass wir zwar planen dürfen, aber dass er alles lenkt und leitet. Und zwar nach seinem Willen und seiner Souveränität. Und wir sollten eigentlich gut daran tun, zuerst bevor wir handeln, nach dem Willen zu suchen. Es steht ja in der Schrift. Wir können, wenn wir die Schrift forschen, können wir alle möglichen Antworten auf unser Leben darin finden. Also, das ist das Erste, was wir tun sollen. Und entsprechend danach handeln. Und dann wiederholt Gott seine Verheißung aus dem Vers 16. Und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Hier verkündigt der Herr es natürlich ganz klar und unmissverständlich und mit Nachdruck, dass Sarah einen Sohn von ihm gebären soll und auch gebären wird. Die zweite Aussage lautet in diesem Vers: Den sollst du Isaak nennen. Gott, der Herr, bestimmt jetzt den Namen des Sohnes von ihm und Sarah. Haben wir da schon mal so etwas Ähnliches gehört? Namensvorbestimmung durch Gott? Klar. Ismael. Auch Hagar hat Gott gesagt, du sollst ihn Ismael nennen. Und Abraham hat es getan. Und so bekommt hier, sagt Gott, dein Sohn soll Isaak heißen. Auf Hebräisch heißt es Yitzchak. Und es bedeutet so viel Lacher oder er lacht oder man lacht. Es drückt also eine Freude aus, der Name. Die dritte Aussage bekräftigt nun der Herr seinen Willen, dass der abrahamische Bund, aber abrahamitische Bund mit Isaak erneuert und bestätigt wird und nicht mit Ismael. Damit bestätigt der Herr, dass der Sohn mit Sarah der Bundessohn werden soll und nicht Ismael. Und mit der Verheißung, mit dem Samen nach ihm, bezeugt Gott der Herr auch nicht nur, dass auch Isaak Nachkommen haben wird, sondern dass auch seine Linie, also in der Bundeslinie sein wird und die Verheißungen erhalten bleiben. In der vierten Aussage ist eigentlich eine Ergänzung, eine Wiederholung, dass der Herr hier macht, dass dieser Bund ein ewiger Bund sein wird und sein soll. Für die Wortbedeutung ewig möchte ich jetzt einmal noch mal ein bisschen wiederholen, dass dieser Bund besteht, solange diese Erde besteht. Ich hatte mal vorhergehend schon einmal erwähnt, dass es für ewig verschiedene Zeiträume gibt. Das kann eine Epoche sein, das kann die Weltgeschichte sein, das kann ewig sein im Sinne von Gott und seiner Ewigkeit. Also hier hat es die Bedeutung, dass der abrahamitische Bund so lange besteht, wie diese Erde besteht. Denn der abrahamitische Bund beinhaltet ja, wie gesagt, diese drei Aussagen: Vater vieler Völker, dann der Landbesitz und der Segen für alle Geschlechter. Wenn wir das aus heutiger Sicht sehen, sind bereits zwei dieser Teile, dieser Bundesteile bereits erfüllt. Abraham wurde ein Vater vieler Völker und Jesus, der Messias, ist aus seiner Linie hervorgegangen. Was fehlt noch? Der Landbesitz. Und dieser Landbesitz, der wird natürlich erst erfüllt, wann? Im tausendjährigen Reich. Erst dann wird diese Zusage an Abraham Wirklichkeit. Bisher hat Israel unter David, unter Salomon bereits große Bereiche gehabt, aber nicht in dem Ausmaß, wie es Gott vorhergesagt hat. Und nun, im Vers 20, greift jetzt auch Gott die Sorge Abrahams über Ismael auf. Vers 20, wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Was erkennen wir jetzt hier wieder über Gott? Er hört alles. Er gedenkt jetzt auch an die Sorge von Abraham. Die Sorge über Ismael. Und da können wir nur wieder staunen und Gott alle Ehre geben. Und hier die Aussage, der Herr segnet Ismael aufgrund seiner Beziehung zu Abraham. Denn es heißt ja auch, wegen Ismael habe ich dich auch erhört. Weiter verhören wir auch die Verheißungen Gottes um Abrahams Bitte, dass Ismael vor dir leben möchte. Jedoch nicht mit dem abrahamitischen Bund. Aber Gott wird Ismael fruchtbar machen und mehren. Und das ist der Segen Gottes für Ismael. Wir wissen, wie die Erfüllung ausgesehen hat und aussieht. Es sind die arabischen Länder und Irak. Weiter heißt es auch in diesem Vers. Er verheißt Ismael, dass aus Ismael 12 Fürsten hervorgehen werden. Kennen wir die? Haben wir doch schon was gehört davon? Also, dann lesen wir es mal. 1. Mose, Kapitel 25, die Verse 12 bis 18. Kapitel 25, die Verse 12 bis 18. Dies ist die Geschichte Ismaels, des Sohnes Abrahams, den Hagar, Saras ägyptische Magd, dem Abraham gebar. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind. Der erstgeborene Ismaels, Nebajot, dann Kedar, Adbeel und Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jedur, Napish und Kedma. Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen und ihren Höfen und Zeltlagern. 12 Fürsten nach ihren Geschlechtern. Und Ismael wurde 137 Jahre alt und er verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt. Sie wohnten aber von Havilah an bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. Und bis nach Assur hin, gegenüber von allen seinen Brüdern, ließ er sich nieder. Da sind jetzt wieder so viele Aussagen drin. Ich möchte es nur ganz oberflächlich streifen, denn zur Geografie, wir hatten ja schon gehört, als Hagar geflohen ist vor Sarah, wo ist sie da hingegangen? In Richtung Ägypten. Und wo hat er sie gefunden? In der Wildnis Schur. Also hier nochmal der Weg zwischen Kanaan und Ägypten, das war, da lag die Wildnis Schur. Deshalb heißt es hier, die vor Ägypten liegt. Und dieser Bereich bildet jetzt die Westgrenze dieses Siedlungsgebiets. Und Assur am Tigris, wir hörten da schon mal vom Nimrod, das ist die Nordgrenze. Und das Havilah, das ist also undefiniert, das kann man nicht mehr richtig nachvollziehen. Vermutlich liegt es jetzt auf dieser Achse dazwischen. Aber was wir sehen können, aus dem heutigen Stand der Staaten, es ist ein Dreiländereck, dieses Havilah. Auf der einen Seite das Ostjordanien, auf der anderen Seite Nord-Saudi-Arabien und auf der anderen Seite der West-Irak. Dieses bilden ein Dreiländereck und das da in dem Gebiet sollte sich Havilah befinden. Ich habe leider jetzt nicht die Möglichkeit, wusste nicht, dass ich jetzt eine Karte, ich hätte es jetzt auf der Karte zeigen wollen, aber. Und die nächste Aussage, also das ist das Geografie jetzt gewesen, und die nächste Aussage gegenüber von allen seinen Brüdern ließ er sich nieder. Was zeigt uns das? Diese Verheißung, die erfüllt sich bis zum heutigen Tag. Die hat sich damals erfüllt, wie wir gerade eben gehört haben, und die ist noch erfüllt. Die Nachkommen Ismaels und die Nachkommen Isaaks leben und leben heute noch nebeneinander. Allerdings in Unfrieden und in Krieg zum Teil. Und aus dem letzten Kapitel möchte ich da nur noch mal zitieren. 1. Mose aus dem Kapitel 16, den Vers 12. Da heißt auch wieder die Verheißung Gottes für Ismael, Kapitel 16, Vers 12. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. All das heißt, sie leben zusammen, aber sie kommen nicht miteinander aus. Also wird immer Krieg und Unfrieden sein. Doch gehen wir jetzt wieder zum Text wieder zurück. Vers 21. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese Zeit, bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Also er spricht der Zahir Gott, dass er seinen Bund mit Isaak aufrichten möchte, dem verheißenen Sohn von Sarah. Allerdings den Sohn hatte ja der Herr bereits schon im Vers 16 und 19 zugesagt. Doch nun nennt jetzt auch der Herr den Zeitpunkt von Isaaks Geburt. Vorher hat er nur die Verheißung gesagt, du sollst einen Sohn gebären. Jetzt sagt er auch den Zeitpunkt. Und zwar diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr. Das heißt, in dem Augenblick, im nächsten Jahr, heißt es natürlich, dass Abraham in den nächsten 3 Monaten den verheißenen Sohn von Sarah, seiner Frau, zeugen wird. Damit Gottes Verheißung im nächsten Jahr auch Realität werden kann und eintreffen wird. Und da möchte ich in eure Aussage jetzt noch ein paar Worte sagen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten. Heißt es jetzt, dass Gott damit mit Isaak einen neuen Bund macht? Nein? Ja, nein. Stimmt. Aufrichten heißt hier nämlich nicht einen neuen Bund machen, sondern den bestehenden Bund mit Abraham, den will er mit Isaak erneuern oder fortsetzen. Also keinen neuen. Und so kommen wir jetzt zum Vers 22. Und als er mit ihm ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Ja, wie der Herr jetzt Abraham erschienen ist, in der Schechina-Herrlichkeit, als Mann, so wie er später noch erscheinen wird, anders, wir wissen es nicht. Und lassen es einfach so stehen. Doch nach dieser Theophanie, was ist das? Theophanie. Gotteserscheinung. Also nach dieser Gotteserscheinung, Theophanie. Das heißt Gotteserscheinung, ja. Also nach dieser Theophanie, die im Vers 1 in diesem Kapitel begonnen hat, hat jetzt gedauert bis jetzt da. Jetzt hat es sich hinweggetan. Und so eine Theophanie haben wir natürlich schon in der Bibel öfters, lesen wir öfters. Also ist nicht die einzige hier mit Abraham. Und in Verbindung jetzt auch mit der Namensänderung, wo lesen wir das nochmal? Von Jakob. Als Jakob zu Israel wurde. 1. Mose 35, der Vers 13. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Also, auch dort fand eine Theophanie, also eine Gotteserscheinung statt. Bei Jakob. Oder, als letztes möchte ich noch, Hesekiel, als er Hesekiel die Rückkehr von Jesu auf dem Ölberg sehen durfte. Das steht in Hesekiel, Kapitel 11, der Vers 24. Hesekiel 11, der Vers 24. Mich aber nahm der Geist und führte mich im Geist Gottes wieder nach Chaldea zu den Weggeführten. Und die Erscheinung, die ich gesehen hatte, hob sich von mir hinweg. Also die Erscheinung, die ich gesehen hatte, hob sich von mir hinweg. Also auch Hesekiel durfte den Herrn sehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie herrlich oder überwältigend das sein muss, allerdings auch furchterregend, mit Gott, den Allmächtigen, zu reden oder ihn zu sehen zu dürfen, wie auch immer, in welcher Form. Es muss atemberaubend sein. Da kann man nur Furcht und Demut als Mensch bekommen. Ja, was geschieht jetzt weiter? Vers 23. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war, unter seinen Hausgenossen. Und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut am selben Tag, wie Gott es ihm gesagt hatte. Hier kommt wieder der wiederholte Gehorsam von Abraham zum Ausdruck. Alles, was männlich war in seinem Haus, er selbst natürlich eingeschlossen, sein natürlicher Sohn, der Ismael, alle in seinem Haus geborenen und alle Sklaven, die er gekauft hat, wurden an ihrer Vorhaut beschnitten. Und dann wieder bemerkenswert war der Zeitpunkt. Und man beachte, am selben Tag. Also als er den Auftrag von Gott erhalten hat, hat er am selben Tag den Auftrag auch ausgeführt. Es war sein Gehorsam, und darin sieht man immer wieder die Motivation von Abraham, den Willen Gottes unmittelbar und sofort auszuführen, ohne zu zögern. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen strapazieren. Kombinieren wir jetzt nun den Vers 21, in dem es da heißt, Isaak, den dir Sarah im nächsten Jahr gebären soll, und den Vers 23, und beschnitt alle am selben Tag. Was bedeutet das jetzt? Wie ich vorhin schon gesagt habe, Sarah musste innerhalb der nächsten 3 Monaten schwanger werden. Und Abraham blieb natürlich jetzt auch nur in den 3 Monaten die Zeit, um die Wunde der Beschneidung abheilen zu lassen. Es ist ja auch ein Eingriff. Also all dies musste jetzt in den nächsten 3 Monaten geschehen. Die Heilung und die Zeugung. Und weil wir wissen, dass Gott, der Herr ist ein Gott der Ordnung und der Perfektion. Nichts, aber auch nichts läuft aus seiner Anweisung und Kontrolle. Das haben wir so oft gehört, brauchen wir bloß mal uns erinnern an die Schöpfung, an alles, was er organisiert und was er auferlegt den Menschen. Erkennen wir immer wieder. Und dann natürlich im natürlichen Bereich, jetzt gucken wir mal ins Universum oder brauchen wir bloß in unser Sonnensystem schauen. Die Erde muss genau in dem Abstand sein, sonst gibt es kein Leben auf der Erde. Wäre die Erde näher bei der Sonne, würde alles verbrennen, wäre sie weg, so wie der Mars, dann gäbe es halt auch kein Leben, weil es zu kalt ist. Also alles in seiner, ist alles perfekt. Und jetzt kommen in den nächsten 3 Verse Ergänzungen, die wir schon gehört haben, aber halt nochmal wiederholt werden. Die Vers 24 bis 26. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seine Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. Also nochmals hier, an sich, wir haben schon gehört, aber trotzdem, Gottes Wort ist so wichtig, dass das wiederholt wird. Das Alter von Abraham, das Alter von Ismael, und dass es derselbe Tag war. Und so komme ich jetzt zum letzten Vers. Und alles, was männlich war in seinem Haus, daheim geboren und von Fremdlichen um Geld erkauft, wurde mit ihm beschnitten. Also das ist nochmal die Zusammenfassung, die hier gesagt wird. Gehorsam wie Abraham war, und hat er den Willen Gottes und den Auftrag Gottes unweigerlich und sofort ausgeführt. Der Vers konzentriert sich natürlich jetzt auf sein Haus. Alles, was in seinem Haus war, alle Männer, alle Knaben, alles, was vorgeschrieben war, gekauft oder geboren, all das wurde beschnitten. Und damit erfüllte praktisch jetzt Abraham die Anweisungen Gottes für sein ganzes Haus zur Ehre Gottes. Und jetzt möchte ich nochmal eine Zusammenfassung machen über das ganze Kapitel. Könnt ihr noch erinnern? Wie oft hat Gott in diesem Kapitel gesagt, ich will? Gibt es eine Schätzung? Also, 7-mal. 7-mal. Das sind 27 Verse und 7-mal hat er hier gesagt, ich will. Jetzt frage ich euch natürlich, wie äußert sich denn aber Gottes Wille, wenn er sagt, ich will? Und dann möchte ich jetzt geschwind mal ein paar Sätze dazu sagen, denn wir müssen wissen, dass der Wille Gottes sich in dreifacher Form zu erkennen gibt. Einmal den festlegenden Wille. Das ist sein ewiger Ratschluss. Dann den fordernden Wille. Und als drittes den ersehnenden Willen. Und jetzt möchte ich dort ein paar Beispiele, nur einige dazu, weil es aus Zeitgründen nicht passt, möchte ich jetzt nur ein paar Beispiele bringen. Zuerst natürlich den festlegenden Willen, den Ratschluss Gottes. Da lesen wir von Paulus im Epheserbrief. Epheser 1, den Vers 5. Epheser 1, der Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also, was ist geschehen? Er hat uns vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen des Willens Gottes. Er hat beschlossen, es war sein ewiger Ratschluss. Und darin erkennen wir auch, dass es auch vor Grundlegung der Welt war. Zwei weitere Beispiele, die möchte ich jetzt nur ganz grob erwähnen, denn wir hatten sie schon alle. Ich möchte nur erinnern ans Kapitel 3, dann Vers 15. Was war da nochmal? Auch ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und so geht es weiter, das ist die Verheißung. Der ewige Ratschluss, dass er einen Retter in diese Welt senden wird, um Menschen zu retten. Oder nur ein paar Kapitel weiter, Kapitel 6, der Vers 13. Da ging es um die Sündflut. Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Ich will sie samt der Erde vertilgen. Auch das war ein festgelegter Ratschluss, der ewige Ratschluss Gottes. Und jetzt kommen wir zum nächsten, der fordernde Wille. Was fordert uns Gott? Was fordert er von uns? Auch nur ein Beispiel aus Johannes. Johannes 14, der Vers 21. Was fordert er uns jetzt hier in diesem Vers? Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Was fordert er hier? Seine Gebote zu halten, ihn zu lieben und ihn zu glauben. Es war eine Aufforderung. Oder im weitesten Sinne natürlich auch ein Wunsch. Aber dieser ersehnende Wille, zu dem komme ich jetzt, dieser ersehnende Wille wird normalerweise meistens als ein Wunsch ausgedrückt. Und da schreibt Paulus im Timotheus, 1. Timotheus 2, 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Also dieser Vers zeigt es wieder ganz klar, es ist der Wunsch Gottes, dass alle gerettet werden. Dieser Vers wird oft dann zitiert von den Lehrern der Allversöhnung. Die wollen damit sagen, ja, da steht es doch, dass alle gerettet werden sollen. Doch was lesen wir in Matthäus 22, 14? Dieser Vers widerlegt ganz klar diese falsche Theorie. Matthäus 22, 14 sagt nämlich, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und nachdem das Wort Gottes irrtumslos ist, kann das eine nicht das andere ersetzen. Es muss sich ergänzen. Und so kann diese Allversöhnungstheorie nie funktionieren und bestehen. Und jetzt möchte ich zu einem weiteren Punkt kommen, zum Bund mit Abraham. Was ist ein Bund? Eine Vereinbarung oder ein Vertrag zwischen zwei Parteien. In der Schrift gibt es wie viele Bündnisse? Acht Bündnisse. Wir haben schon davon gehört, von vier. Bund mit Adam im Garten Eden. Du sollst dich vermehren. Sollst du über die Herrschaft herrschen. vom Bund Adam nach dem Sündenfall, so wie wir gerade eben gehört haben. Ich will dir Feindschaft setzen zwischen dir und du. Die Frau soll eine erschwerte Schwangerschaft haben und der Boden für Adam soll verflucht sein. Der Bund mit Noah haben wir dann gehört und jetzt der Bund mit Abraham. Die restlichen will ich jetzt ausklinken aufgrund der Zeit. Also, die Bestandteile von Gott mit Abraham haben wir schon erwähnt, die will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber eins ist noch ganz wichtig. Dieser Bund ist bedingungslos. Also das heißt, nur Gott hat sich verpflichtet, die Verheißungen und Bedingungen zu erfüllen. Abraham und seine Nachkommen sind von allem befreit und zu nichts verpflichtet. Da sehen wir mal die große überströmende Gnade von unserem Herrn wieder. Er macht einen Bund mit jemand. Er bestimmt sogar Abraham als seinen Bündnispartner, obwohl er gar nichts dazu tut und zu tun kann. Aber er bestimmt es. Und so können wir sehen, wie gnädig Gott mit der Menschheit umgeht. Doch da gibt es noch eine Steigerung. Und zwar durch den neuen Bund. Was besagt der neue Bund in seinem Sohn Jesus Christus? Lesen wir zuerst einmal die Prophetie darüber. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Ganz bekannt. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Da sieht man jetzt noch eine Steigerung gegenüber dem Alten Testament. Wie wir schon gesagt haben, denn wer hat das eingesetzt im Neuen Bund? Ich habe es schon gerade eben gesagt. Jesus. Und jetzt lesen wir auch nochmal die Einsetzung im Lukas-Evangelium, Kapitel 22 und Vers 20. Lukas, Kapitel 22, den Vers 20. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat unsere Sünden stellvertretend ans Kreuz getragen. Er hat für unsere Schuld das Gesetz erfüllt, hat für uns gelitten und ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Er, der Gerechte, ist für Ungerechte gestorben und wurde begraben, ist aber durch seine Gerechtigkeit am dritten Tag wieder leiblich auferstanden und in den Himmel aufgefahren und sitzt nun zu Rechten des Vaters, als unser Fürsprecher und Hohepriester. Eine Frage, würde für uns jemand für seine Feinde dieses Leid und den Tod ertragen? Sicher nicht. Doch Gott, der Herr, hat seinen Sohn für uns zum Lamm Gottes gemacht. Dem Herrn sei damit Ehre und Dank in aller Ewigkeit. Und bevor ich jetzt ganz zum Schluss komme, möchte ich noch einige Worte zum Bund Gottes mit Abraham machen. Gott, der Herr, machte Abraham zu seinem Bundespartner. Nicht er. Er hatte keinen Willen dazu. Ohne das geringste Zutun Abrahams. Warum war das so? Ich weiß es selber nicht. Es war einfach der Wille Gottes. Und die Gunst des ewigen, allmächtigen, dreieinigen Gottes für Abraham. Warum? Wir wissen es nicht. Und so spricht auch der Herr im Vers 2 zu Abraham. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir. Und ich will dich über alle Maßen mehren. Als er sein Wille, ich will meinen Bund mit dir schließen. Ja, und bei dem Gedanke kommt mir ein bisschen so eine Assoziation in den Kopf. Welch großes Vorrecht haben wir heute, dass alle, die an Jesus und sein Werk auf Golgatha glauben und vertrauen, diesen allmächtigen, ewigen, dreieinigen Gott als Verbündeten haben. Wir haben ihn in uns. Er ist unser Verbündeter. Und da kann man eigentlich nur dankbar sein und über diese grenzenlose Gnade einfach staunen. Und so komme ich jetzt zum letzten Punkt. Letzter Punkt zum Vater der Beschneidung. Wir lasen und hörten ja, dass das Siegel des Bundes die Beschneidung war. Und die Beschneidung ging natürlich auch nicht ohne Blut zu gießen. Deshalb wird er auch als Blutbund bezeichnet. Abraham wurde durch seinen Glauben an Gott und durch sein Vertrauen in ihn gerechtfertigt. So haben wir es gelesen. Und so wurde auch Abraham der Vater der Gläubigen. Sowohl für die Verschnittenen, also das auserwählte Volk Israel, als auch der Vater der Unbeschnittenen, der zum Glauben kommenden Heiden, also wir. Und Paulus bezeugt das auch im Römerbrief, Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Rechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. So, und jetzt möchte ich zum Schluss unserem Herrn und Gott recht herzlich danken für diese Worte, für dieses, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir sein Wort lesen dürfen, dass wir nur staunen können über seine Wunder, seine Wahrheit, seine Liebe und seine Gnade. Da möchte ich ein Zitat jetzt lesen, das trifft sehr gut zu aus meiner Sicht. Es ist von einem Unbekannten. Das heißt, Christus, von Natur aus Gottes Sohn, wurde zum Menschensohn, damit wir von Natur aus Menschensöhne Gottes Söhne werden müssen oder dürfen. Staune ich darüber. Sehr gut formuliert. Und so möchte ich jetzt zum Ende kommen. Danke für die Konzentration.